Kapitel 18 Der Erleuchtete. Wie in fast jeder Nacht hatte ich von Xardas geträumt. Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zum Marktplatz. Lester war einmal wieder im Lager, um neue Mitglieder anzuwerben. Und so vermutete ich ihn hier. Doch Lester war nirgends zu sehen, weshalb ich Fisk nach ihm fragte. Der Händler erklärte mir, dass Lester zusammen mit einem Butler Richtung Südtor gegangen war.
Er hat wohl wieder einen Bekloppten gefunden, der sich der Bruderschaft anschließen will. Ist mit ihm in den Sumpf, überlegte ich.
Die Vermutung bestätigte sich, als ich die Torwachen fragte, die mir erzählten, dass Lester und der Butler das Tor passiert hatten. So machte auch ich mich auf den Weg in den Sumpf. Gedanken verloren, oder besser, mit den Gedanken bei einer bestimmten Person, überquerte ich die Ebene vorm Südtor. Als ich den Fluss erreicht hatte, fiel mein Blick von einem friedlich trinkenden Scavenger-Schwarm auf die durch ein Tor abgesicherte Schlucht ins Orkgebiet. Mit Entsetzen sah ich, dass die vier Gardisten, die das Tor bewacht hatten, tot davor lagen. Vorsichtig zog ich mein Schwert und näherte mich den Leichen.
Hoffentlich waren es die Orks,
dachte ich, denn ich befürchtete, dass die Banditen ein weiteres Mal zugeschlagen hatten. Doch das Tor war noch immer verschlossen. Das sah ich schon von hier. Zwei Gardisten waren von Pfeilen durchlöchert, die anderen beiden von Schwertern durchbohrt. Hinter einem Busch entdeckte ich auch die Leiche eines von einem Bolzen getroffenen Banditen, den seine Leute offenbar hier liegen gelassen hatten. Ich steckte mein Schwert weg und beugte mich hinunter, um die Leichen genauer zu untersuchen. Sie schienen noch nicht lange tot zu sein. Das war also die Rache dafür, dass das alte Lager einen kleinen Vorposten des neuen Lagers, irgendwo im Norden in der Schlucht, die sich Trollschlucht nannte, ausgeräumt hatte. Der Anführer dieses Vorpostens war ein gewisser Quentin gewesen. Er und seine Leute hatten dort mit einigen nicht allzu frommen Novizen Sumpfkraut getauscht, welches sie dann selbst verarbeitet und im neuen Lager verkauft hatten. Doch anscheinend würde das neue Lager von nun an völlig auf die Händler aus der Sekte angewiesen sein, die dort oft vorbeikamen, da sich dort mit Sumpfkraut gute Geschäfte machen ließen.
Na, wen haben wir denn da?
Ich drehte mich um. Es war Bloodwyn, flankiert von zwei weiteren Gardisten. Bloodwyn und Bullet waren erst seit einigen Tagen aus der Mine zurück und beide waren noch auf Bewährung, weshalb Bloodwyn auch nicht seinen Posten als Schutzgeldeintreiber zurück hatte.
Na toll, der hat mir gerade noch gefehlt, dachte ich.
Laut sagte ich jedoch, nicht ohne abfälligen Unterton, was wollt ihr denn hier?
Vom Lager aus wurden Banditen gesichtet und man hat uns geschickt, um nach dem Rechten zu sehen,
erklärte Bloodwyn. Ich erhob mich. Tja, wie es aussieht, seid ihr etwas zu spät.
Wieso? Eine Ratte haben wir doch erwischt.
Was willst du damit sagen?
Ganz einfach. Wer sagt, dass du nicht fürs neue Lager arbeitest? Ich weiß genau, dass du Kontakt zu einigen von diesen Pennern hast. Und es ist schon komisch, dass wir dich hier finden, unmittelbar nach dem Tod unserer Jungs.
Mach dich nicht lächerlich.
Lächerlich?
Bloodwyn legte die Hand auf den Griff seines Schwertes. Ich muss in Ravens Auftrag in den Sumpf, also nerv wen anders und wenn du jemanden suchst, mit dem du kämpfen kannst, dann zertret eine Fleischwanze, da hast du wenigstens mal minimale Chancen, sagte ich kühl und wollte an Bloodwyn vorbeigehen. Doch dieser hielt mich am Arm fest und stieß mich zurück.
Verdammt, Bloodwyn, ich habe keine Zeit für den Mist. Ich sagte doch, ich muss in den Sumpf. Und ich glaube nicht, dass Raven so erfreut wäre, wenn du mich aufhalten würdest.
Du musst nirgends wohin.
Mann, hältst du das für so eine gute Idee?
Fragte der Gardist neben ihm leicht nervös.
Genau,
Vergiss nicht, du bist auf Bewährung. Wenn du mich angreifst, macht Torus Fleischwanzenfutter aus dir, grinste ich.
Nicht, wenn ich dich in der Arena töte. Ich fordere dich zum Kampf.
Welchen Teil von »Ich hab's eilig« hast du nicht verstanden? Fragte ich und ging an Bladwin vorbei auf die Brücke zu.
Feigling!
Rief mir der Gardist nach. Ich beachtete ihn nicht und setzte meinen Weg zum Sumpf fort. Nach ungefähr einer Stunde hatte ich Lester und den Butler eingeholt.
»Hey, Lester!«
rief ich. Der Novize und der Butler drehten sich um. Ich erkannte Letzteren als Dusty, der sich offenbar endlich entschlossen hatte, sich der Bruderschaft anzuschließen.
»Hey, schön dich zu sehen, mein Freund«, sagte Lester erfreut. »Hat es einen speziellen Grund, dass du mir nachläufst?«
»Ja, ich habe bei euch im Sumpf einen Auftrag zu erledigen.« Ich wandte den Blick zu Dusty. »Schließt du dich jetzt doch der Sekte an?«
»Der Bruderschaft. Aber ja, du hast recht. Im alten Lager habe ich es keine Sekunde mehr ausgehalten. Mann, Melvin wird Augen machen, wenn ich im Sumpf aufkreuze.«
»Aber es war etwas komisch«, sagte Lester.
»Was war komisch?«, wollte ich wissen.
»Normalerweise lassen es sich die Torwachen nicht nehmen, sich von uns Novizen bestechen zu lassen, damit wir Butler mitnehmen können. Aber heute konnten wir einfach so passieren.«
»Ich glaube, ich weiß, woran das liegt.«
»So? Erzähl!«
»Raven will ein besseres Verhältnis zu eurem Lager, damit ihr uns gegen das neue Lager helft, wenn es zum Krieg kommt.«
»Verstehe. Dann ergibt es natürlich Sinn. Und dann kann ich mir auch vorstellen, warum es sich bei deinem Auftrag handelt. Aber warum hat man dich geschickt?«
Raven meint, Diego hätte mich empfohlen und meine Beziehungen wären nun von Vorteil. Aber ich denke, dass ich ganz einfach entbehrlich bin.
»Wie soll ich das verstehen?«, fragte der Novize. »Wir werden dich schon nicht aufspießen.«
»Ihr nicht, aber diese verdammten Mücken, Mann!« Lester und Dusty lachten.
»Und? Was hast du jetzt vor?«, fragte Lester.
Wir waren gemeinsam zum Sektenlager gegangen und Lester hatte Dusty in die Obhut von Bal Tondral gegeben, wobei sein Freund Melvin überglücklich gewesen war, ihn zu sehen. Raven meinte, ich soll euch bei eurer Anrufung helfen. Also dachte ich daran, meine Beziehungen zu nutzen und mir eine Aufgabe zu beschaffen.
»Und lass mich raten«, sagte Lester grinsend. »Mit diesen Beziehungen meinst du mich, nicht wahr?«
Ich nickte. Der Novize lachte auf.
»Na, dann wollen wir doch mal sehen, was sich machen lässt. Folge mir.«
Das tat ich. Mein Freund führte mich von der Stelle weg, an der Bal Tondral predigte, über den Hauptplatz hinweg. Vorbei an der Schmiede und dem Alchemielabor. Hinter letzterem lichteten sich die Bäume und gaben den Blick auf ein Stück freies Feld aus schlammiger Erde frei, auf dem keine Bäume wuchsen. Darüber erhob sich majestätisch die gewaltige, übers Meer aufragende Klippe, auf der man die inzwischen grünen Baumkronen des östlichen Waldes erkannte. Am Fuße der Klippe lag ein ovaler Platz. Am Rande des Platzes sah man die Überreste einer ungefähr 2 Meter hohen Mauer, die den Platz einst umschlossen hatte. Zahlreiche Pflanzen rankten sich an den halb zerfallenen, hier und da mit Bretter abgestützten Mauerresten hoch. Dies mussten die Tempelruinen sein, auf denen die Bruderschaft errichten worden war. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Sektenspinner das erbaut hatten. Wir durchquerten eine breite Lücke in der Mauer, über die ein Brett gelegt war. Der Templer, der auf dem Brett Wache hielt, beäugte mich misstrauisch, hielt mich jedoch nicht auf. Es war Fremden nicht verboten, den Platz zu betreten, auch wenn es sicher nicht oft vorkam.
»Das hier ist der Tempelplatz«, erklärte Lester.
Ich blickte mich um. Auf einer kleinen, runden Plattform, die etwa in der Mitte des Platzes lag, stand einer der Gurus und predigte, während ihm einige Novizen, die um die Plattform herum saßen, konzentriert zuhörten. Ungefähr auf gleicher Höhe wie die Plattform erhoben sich 2 Säulen, mit Messingschalen darauf. Der Tempel selbst war in den Berg hineingebaut. Eine große, in den Fels gehauene Treppe führte zum Tempeleingang hinauf. Die Treppe wurde in der Mitte von einem großen Podest geteilt. Vorne war das Podest durch ein Relief verziert. Es zeigte eine einfache Waage, die über drei Wellen schwebte. In der rechten Waagschale lag eine Sonne, in der linken ein Mond. Beide Waagschalen waren auf gleicher Höhe. Man musste kein Experte in Götterfragen sein, um zu erkennen, dass dieses Symbol etwas mit dem Wasser- und Gleichgewichtsgott Adonis zu tun hatte. Doch fragte ich mich, wer diese Ruinen erbaut hatte. »Wohin gehen wir?«, fragte ich.
»In den Tempel. Iberion wird sicher eine Aufgabe für dich haben. Wie ich hörte, meditiert er schon seit 2 Wochen, um durch den Schläfer zu erfahren, wie wir unsere geistigen Kräfte vereinen können.«
»Kommt ein Außenstehender so einfach in den Tempel und wird Iberion seine Aufträge nicht lieber an Mitglieder des Lagers vergeben?«
»Na hör mal, ich denke, du bist Abgesandter von Raven.«
Stimmt auch wieder.«
»Und außerdem bin ich ja auch noch da und kann mich für dich verbürgen.«
Der gleichen Meinung schienen die Templer, die die Treppe und das Eingangstor bewachten, auch zu sein. Und so wurden wir nur kurz aufgehalten und konnten den Tempel dann betreten. 2 große Tore führten in eine kaum erleuchtete Halle, in der man deutlich die Kühle des Berges spürte. Die Wände waren mit Reliefs und Hieroglyphen verziert, welche von einem mir vollkommenen unbekannten Stil waren. Die Decke wurde von 4 schmalen Säulen gehalten. Grünlicher Dampf von Sumpfkraut, das in 2 Messingschalen an den Wänden verbrannt wurde, füllte den Raum. Auf der anderen Seite der großen Halle stand ein steinerner Altar, hinter dem 3 Türen ins Innere des Berges führten. Auf dem Altar, hinter dem ein Mann saß, standen 2 bronzene Gefäße, in denen Räucherstäbchen gestellt waren. Der Geruch des Sumpfkrauts, der Räucherstäbchen und der leicht modrige Geruch von den Wänden, gepaart mit der Kühle des Berges, dem Halbdunkel, das in der Halle herrschte, und unseren Schritten, die während des Durchquerens der Halle laut in dem alten Gemäuer widerhallten, all das löste eine seltsame Stimmung und ein leichtes Schwindelgefühl aus und machte mich etwas schläfrig. Als wir den Altar erreicht hatten, verbeugte sich Lester vor dem dahinter sitzenden Mann. Ich tat es ihm gleich.
»Meister Iberion«, sagte Lester, »ich bringe einen Schatten aus dem alten Lager. Die Erzbarone wollen die Beziehungen mit der Bruderschaft festigen und schicken diesen Schatten, um uns zu dienen.«
Ich musterte den obersten Guru. Seine Robe glich der von Gorkalom. Wie alle Anhänger des Schläfers trug auch Iberion eine Glatze und graue Tätowierungen. Auch wenn die seinen aufwendiger waren als alle anderen Anhänger des Schläfers. Der oberste Guru trug einen rotbraunen Bart und blickte zwischen uns hindurch. Er gab nicht das geringste Zeichen von sich, dass er uns bemerkt hatte. Trotzdem ergriff ich nun das Wort. »Uns liegt viel an einem Bündnis mit der Bruderschaft des Schläfers, Meister Iberion. Raven sandte mich daher aus, um bei der großen Anrufung des Schläfers zu helfen.« Eine Weile herrschte Stille und ich fragte mich, ob Iberion uns wirklich nicht bemerkt hatte. Doch dann begann er mit rauchiger Stimme zu sprechen, jedoch ohne mich anzusehen.
»Und haben sich die Erzbarone auch dem wahren Glauben zugewandt?«
»Nun, nein, aber...«
»Und haben sie die schändlichen Priester des falschen Gottes Innos aus ihrem Lager verbannt?«
»Nein, aber...«
»Die Erzbarone wollen uns bei der Anrufung helfen, doch unseren Glauben verhöhnen sie weiterhin?«
»Nein, sie wollen...«
»Dass wir an ihrer Seite gegen das neue Lager kämpfen, doch wir dienen dem Schläfer und wir kämpfen nur für ihn.«
»Nein, die Erzbarone wollen nur die Beziehungen zwischen unseren Lagern festigen und schicken mich, um euch bei den Vorbereitungen für die große Anrufung zu helfen.«
»Nun gut. Du sollst eine Chance bekommen, deinen guten Willen zu beweisen. Doch kämpfen werden wir nur, wenn es der allmächtige Schläfer befiehlt.«
»Was soll ich tun?«
»Durch die Erweiterung unseres Geistes mittels der Einnahme von Sumpfkraut
gelingt es, uns Gurus Kontakt zum Schläfer aufzunehmen. Doch wenn das ganze Lager eine gemeinsame Vision haben soll, müssen wir unsere Geister vereinigen,
erklärte Iberion, noch etwas rauchiger als zuvor. Wie soll das gehen?
Wir brauchen einen Gegenstand, mit dem wir unsere geistigen Kräfte fokussieren können. 2 Wochen habe ich in diesen uralten Gemäuern meditiert und zum Schläfer gebetet. 14 Tage habe ich kaum Nahrung zu mir genommen. Und der Schläfer in seiner Größe schenkte mir eine Vision.
War sicher eine ziemlich spannende Vision, konnte ich mir nicht verkneifen.
Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer, sagte Iberion laut.
Dann fuhr er in seiner üblich rauchigen Tonlage fort.
Der Schläfer zeigte mir einen Fokusstein, einen der 5 magischen Foki, mit denen die Barriere erschaffen wurde.
Was für ein Foki? Fragte ich interessiert.
Als die 12 Magier von damals die Barriere erschufen, benutzten sie 5 uralte Artefakte, welche Fokussteine genannt werden, um ihre geistigen Kräfte zu bündeln und zu fokussieren. Mit einem dieser Foki, so teilte mir der Schläfer in seiner Weisheit mit, werden wir in der Lage sein, unsere Kräfte zu vereinen.
Gut, und wo finde ich das Ding?
Nach der Erschaffung der Barriere brauchten die Magier die Foki nicht mehr. Sie beschlossen, dass es zu gefährlich sei, sie im alten Lager aufzubewahren und versteckten sie, damit sie nicht in falsche Hände fallen, an schwer zugänglichen und gefährlichen Orten. Einer dieser Orte liegt beinahe direkt über uns.
Ich blickte hinauf zur Decke. Oben auf der Klippe?
Ja, ich sandte den Novizen Nyras, denn er ist ein treuer Diener des Schläfers und er sollte beweisen, ob er würdig ist, Schüler eines Gurus zu werden. Doch Nyras kehrte nie zurück.
Und nun soll ich nachsehen, was los ist und den Fokus holen, nicht wahr? Fragte ich.
So ist es. Lester soll dich begleiten. Möge der Schläfer euch behüten.